Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Bei uns geht's jetzt um Männer und Frauen und Krieg und Frieden.
Männer führen Kriege, Männer sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife, Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz, ganz genau.
Ja, Männer führen Kriege. Singt Herbert Grönemeyer hier und in München eröffnet heute der Female Peace Palace, also der Friedenspalast der Frauen. Ein großes Festival geht da in München zu Ende sozusagen an den Kammerspielen. Im letzten Jahr gab es da viele Stücke und Lesungen und Diskussionen und Ausgangspunkt war eine alte Frauenfriedensbewegung, die ziemlich vergessen worden ist und die aus heutiger Perspektive befragt wird. Wie geht Frieden? Wie könnte eine bessere Zukunft aussehen? Da ist ein Theaterstück entstanden und jetzt auch ein Buch und über die Recherche und jetzt auch und die Ergebnisse spreche ich jetzt mit der Theaterregisseurin Jessica Glause. Hallo Frau Glause.
Hallo.
Sehr zentral für dieses Festival und Buch und Theaterstück, das Sie inszeniert haben, ist ja eine Konferenz, die, glaube ich, kaum jemand kennt. 1915 hat die stattgefunden in Den Haag. Da haben sich Frauen getroffen aus verschiedenen Ländern, die in den Ersten Weltkrieg involviert waren damals und haben über Frieden beraten. Erzählen Sie uns, was war das für ein Treffen? Was war das für ein Zusammenschluss?
Ja, das ist ein sehr utopischer Moment der Geschichte, auf den ich gestoßen bin, weil ich ein Foto gesehen habe von mehreren Frauen an einem Konferenztisch mit Palmen neben sich. Und darunter ich eben die Frauenrechtlerin, die Münchner Frauenrechtlerin Anita Augsburg erkannt habe. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel zur, ja, eigentlich der Frauenbewegung in Bayern und München geforscht und mich so sehr in diese Frauen verliebt. Und Anita Augsburg und ihre Partnerin damals, Lida Gustava Heimann, haben zu einem internationalen Frauenfriedenskongress aufgerufen, 1915, während des Krieges. Und zwar aus dem inneren Protest heraus, dass sie diesen Krieg nicht akzeptieren können. Und dieser Frauenfriedenskongress ist wirklich, ist einfach für sich so ein Unikum der Geschichte, weil Frauen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal politische Subjekte waren, sich in Den Haag, in den Niederlanden, auf neutralen Boden, auf Einladung der Frauenrechtlerin Aletta Jacobs getroffen haben. Und zwar Frauen aus 15 Ländern international, auch aus den USA kamen sie angereist, vor allem aber aus Deutschland und Belgien, damals wirklich die kriegsführenden Länder, und haben über Frieden beraten. Und das Unglaubliche daran ist, dass es eigentlich, diese Frauenverbindung gab es eigentlich aufgrund der Frauenrechtsbewegung, die international sehr vernetzt war. Und es hätte nach Kriegsausbruch, der ja im Juli 1914 war, eigentlich im September 1914 ein Frauenstimmrechtskongress in Berlin stattfinden sollen. Der Bund Deutscher Frauen hat diesen aber abgesagt, weil sie eben gesagt haben, wir können nicht in diesen Zeiten, wo unser Vaterland bedroht ist, mit anderen Frauen anderer Nationen jetzt über Stimmrecht sprechen. Und Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann hat das so wahnsinnig gemacht, weil sie ganz gegenteilig argumentiert haben und gesagt haben, gerade jetzt zu diesen Zeiten müssen wir es schaffen, aus unseren Netzwerken heraus eigentlich Gespräche zu führen über einen Frieden. Weil jeder Frieden, der eigentlich dann am Ende eines Krieges geschlossen wird, wird immer von den Siegermächten diktiert werden. Und genau, die beiden waren eigentlich engagierte Pazifistinnen und haben eben versucht, über diese Bande international einen alternativen Frauenkongress zu etablieren.
Und Sie haben es geschafft, Sie haben tatsächlich die Frauen zusammengebracht. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was waren das denn für Frauen, die da teilgenommen haben?
Das waren interessanterweise, würde ich sagen, für sich die meisten Initiatorinnen waren Pionierinnen auf ihrem Gebiet. Also Frauen, die es geschafft hatten, bürgerliche Frauen in den meisten Fällen, aber auch Arbeiterfrauen, die es geschafft hatten, sich zu bilden. Die ersten, die vielleicht zu einem Gymnasium kamen, die Medizin studiert haben. Anita Augsburg selber ist immer mit dem Fahrrad zwischen München und Zürich gependelt, weil sie in der Schweiz schon Jura studieren konnte. Aletta Jacobs war eine der ersten in den Niederlanden, eine der ersten Gynäkologinnen und hat ein Buch veröffentlicht, überhaupt über den weiblichen Körper und hat versucht, Aufklärung zu betreiben. Es war unter anderem auch mit in dem Komitee Ruzsika Schwimmer, eine ungarische Frauenrechtlerin, die sich mehr quasi der Arbeiterinnenfrage gewidmet hat. Es kam als Präsidentin zu dem Kongress, also es waren wirklich so richtig prominente Frauen der Szene damals, Jane Addams. Jane Addams galt so manchmal so als die gefährlichste Frau der Welt, weil sie eben, ja, weil sie eben so radikal die Frauenrechte vorangetrieben hat. Und eine Delegation, das muss man sich auch mal vorstellen, aus den USA mit 42 Frauen reiste an mit dem Schiff nach Den Haag. Und diese Frauen haben auch Anita Augsburg und Dida Gustava Heimann und andere, die da wirklich international anreisten, einerseits auch ihr Leben zu Kriegszeiten reisend aufs Spiel gesetzt, andererseits aber auch ihre Privilegien. Zum Beispiel kamen Anita Augsburg und Dida Gustava Heimann zurück nach dem Kongress und wollten die Abschlussresolution, zu denen ich gleich nochmal was sagen kann, quasi veröffentlichen. Und erstmal wurden sie ausgeschlossen aus dem Bund Deutscher Frauen. Der Druck wurde untersagt. Sie haben wirklich in allen Bundesländern versucht, ihre Abschlussresolution zu drucken. Also es wurde deutschlandweit untersagt. Genau, ihre Wohnung wurde permanent kontrolliert und Lida Gustava Heimann wurde aus Bayern ausgewiesen. Mhm. Also sie haben sich da wirklich auch mit ihrem Leben und auch ihren Positionen in Gefahr gebracht mit diesem Kongress.
Und wenn Sie das so erzählen, dann finde ich es ja eigentlich fast unglaublich, dass wir so wenig darüber wissen. Also dass es so in Vergessenheit geraten ist. Wie war das denn damals? Also hatte das eine Wirkung? Wurde das wahrgenommen, dieser Kongress? Hat es irgendwie die Politik beeinflusst?
Der wurde wahrgenommen und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits, dass man Angst hatte, wenn diese Frauen hier vor allem zurück nach Bayern kamen, dass sie das Frauenvolk aufwiegeln könnten und der Burgfrieden nicht halten könnte. Das war das eine. Das andere war eigentlich noch viel spektakulärer. Da muss ich aber mal kurz zu den Resolutionen, die eigentlich die Frauen dort besprochen haben, abbiegen. Und zwar treffen sich diese Frauen, also ich habe ja schon gesagt, aus kriegsführenden Ländern international. Die erste Resolution ist, wir protestieren gemeinsam gegen den Krieg. So, die zweite Resolution ist aber eine, wo ich wirklich auch vor den Kopf geschlagen war, dass wir 1915 schon darüber sprechen. Die zweite Resolution von Lida Gustava Heimann spricht sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als systemisches Mittel des Krieges an und protestiert dagegen. Mhm. Das heißt, schon 1915 haben diese Frauen erkannt, dass eben nicht nur Vergewaltigung als Nebenwirkung stattfindet in einem Krieg, sondern systemisch eingesetzt wird, eigentlich als eine Kriegswaffe. Und dagegen haben sie sich ausgesprochen. Sie setzen sich dann ein für einen Völkerbund für die demokratische Kontrolle der Außenpolitik und für eben das Frauenwahlrecht beziehungsweise die Mitbestimmung der Frauen in der Politik. Und damit eigentlich auch machen sie wie die Vorreiterschaft für den, ja, eigentlich die Entscheidungsfähigkeit marginalisierter Gruppen in politischen Prozessen. Sie haben dann ihre Resolution in eine Abschlussresolution zusammengetragen und die Frauenrechtlerin Rojika Schwimmer hat sich dann noch so nach dieser Abschlussresolution, die abgestimmt wurde, konnte sie es sich nicht nehmen lassen, hat gesagt, das reicht nicht. Es reicht hier nicht, dass wir ein Papier haben, wo das draufsteht. Wir müssen zu allen Oberhäuptern der kriegsführenden Ländern reisen. Wir müssen zu allen neutralen Ländern reisen, zu dem Präsident der Vereinigten Staaten und mit diesem Pamphlet quasi für den Frieden uns einsetzen. Und das haben sie gemacht. Sie haben dann weiter während Kriegszeiten so kleine Delegationen gebildet. Unter anderem ist Jane Addams zu Woodrow Wilson eingeladen oder vorgeladen worden und hat eben diese Abschlussresolution mit ihm besprochen. Und es gibt so diese Legende, dass eben Woodrow Wilson dann seine 14 Punkte unter anderem eben auf diesen Resolutionen des Frauenfriedenskongresses aufgebaut hat und Jane Addams dann gesagt hat, naja, es war einfach das beste Papier, die besten Thesen, die zu der Zeit überhaupt jemand so visionär verfasst hat.
Also man merkt, da steckt unheimlich viel drin und man kann total gut nachvollziehen, dass man da ein ganzes Festival zu machen kann und sie ein eigenes Stück dazu gemacht haben und jetzt auch ein Buch dazu erschienen ist. Vielleicht können Sie uns das noch sagen, weil das Festival ist jetzt vorbei. Ihr Stück läuft jetzt auch nochmal, aber hat auch letztes Jahr schon Premiere. Jetzt neu ist quasi dieses Buch, was nochmal ganz verschiedene Positionen umfasst. Vielleicht können Sie uns das kurz sagen. Was ist in diesem Buch, was steckt da drin über diese Konferenz?
Genau, das Buch Female Peace Palace ist eigentlich wie der Schlussakkord dieses Festivals. Was wir versucht haben, ist eigentlich so diesen utopischen Moment der Frauen damals mit dem heute zu konfrontieren und zu befragen. Und wirklich wirklich diese Frauen als Visionärin mit dem Heute, mit Pazifisten, Aktivisten, Künstlerinnen zusammenzutragen, die entweder sich gegen Krieg positionieren oder eben in Kriegsländern gelebt haben, leben und mit Krieg im Alltag umgehen.
Das sagt die Regisseurin Jessica Glause, die sich eben für ein Theaterstück, ein Festival und dieses Buch mit der Frauenfriedensbewegung von 1915 befasst hat. Das Stück von Jessica Glause heißt Anti-War Women, hatte letztes Jahr Premiere und läuft jetzt nochmal an den Münchner Kammerspielen am 14. Juli. Und das Buch dazu, das jetzt ganz neu rausgekommen ist, heißt Female Peace Palace, Schreiben, Widerstand und Pazifismus im Krieg, ist im Verbrecher Verlag erschienen, hat 254 Seiten und die kosten 25 €. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Frau Glause für das Gespräch und an Sie alle fürs Zuhören hier im Kompressor Podcast.